Am vergangenen Freitag hatte ich eine kleine Zahn-OP in der Zahnklinik. Mir war ein Backenzahn abgebrochen, jetzt war nur noch so ein Stumpf übrig und der musste dann raus, weil der irgendwann mal Ärger macht. Ich habe gefragt, wie wollen Sie das machen, wenn er nur so ein bisschen rausschaut? Ah, das kriegen wir schon und so. Der Arzt war sehr zuversichtlich, es war 12, hat sich wahrscheinlich schon aufs Wochenende gefreut, Feierabend, sagte, das haben wir gleich, sowas machen wir hier ständig. Und naja, einigermaßen beruhigt ließ ich mich dann da nieder und diese Dinge über mich ergehen. Der Arzt ging ans Werk, fröhlich, zuversichtlich, aber nach kurzer Zeit hatte ich so einen Eindruck, das wird doch ein bisschen länger dauern, wenn dann so Dinge, oh, der sitzt aber fest, da rührt sich aber gar nichts. Haben Sie aber feste Knochen, sitzt richtig, ist ja auch gut so, wenn die Zähne fest sitzen, dann oh, hat es mich aber abgerutscht. Und wenn man dann so Geräusche hört, so, ah, oh, ui, ai, 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 der Arzt stöhnte und kämpfte, holen Sie mal, es wurde Spezialwerkzeug geholt. Und so nach und nach bekamen wir dann doch Bedenken, wem habe ich mich hier eigentlich ausgeliefert? Schafft er das? Und dann kommt so der Gedanke, was ist, wenn der das jetzt nicht schafft? Und irgendwann war der Zahn auch schon ein bisschen, ja, er wackelt schon und so, aber der hängt fest. Was ist, wenn er sagt, tut mir leid, wir schaffen das nicht und ich gehe mit so einem halblockeren Zahn nach Hause? Kennt ihr das, wenn irgendwo ein Fachmann kommt, vielleicht die Heizung oder irgendwas repariert und du merkst, der kommt jetzt hier nicht weiter? Kennt ihr das? Wenn so ein Problem ist und du merkst, er schafft das nicht. Jetzt war aber ich das Problem, nicht irgendeine Heizung, sondern mein Zahn. Und ich war also dieser Situation völlig ausgeliefert. Darum geht's auch heute in der Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte. Übrigens, der Zahn ließ sich dann doch ziehen, alles gut, ist genäht. Wundnetten war dick, also der hat schon seinen Job gut gemacht, muss man echt sagen. Ohne große Schwellung. In Markus 4 gibt's eine Geschichte, wo die Jünger einem Sturm völlig ausgeliefert waren. Und auch Jesus war in ganz anderer Art und Weise ausgeliefert. Und das möchte ich mit euch heute betrachten, diese Geschichte aus Markus 4. 35 bis 41. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot, so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte und bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voller Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Bei dieser Geschichte kam mir immer die Frage, hat Jesus hier wirklich geschlafen? Oder hat er sich nur schlafend gestellt, um seine Jünger herauszufordern, zu provozieren? Denn die Reaktion am Ende zeigt ja, dass er den Jüngern auch was lernen wollte in dieser Geschichte. Wenn er sagt, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Man könnte also schon eine gewisse pädagogische Absicht in dieser Aktion sehen. Vorher hat Jesus viel über das Reich Gottes gelehrt. Sie haben also viel gehört. Und das kann man bei Markus sehr schön beobachten, wie sich so Lehreinheiten und Praxiseinheiten abwechseln. Und jetzt war die Praxis dran. Also man könnte wirklich sagen, der wollte ihnen jetzt was zeigen. Also, die Frage, hat Jesus hier tatsächlich tief und fest geschlafen? Ich kann mir das kaum vorstellen. Das war kein großes Boot, das war so ein Boot, wo so 12, 13 Leute reingepasst haben. Es muss fürchterlich geschaukelt haben. Ich weiß nicht, wer schon mal Kanu gefahren ist oder mit so einem größeren Kanadier. Ich habe das alles schon mal erlebt. Der muss den Wind gespürt haben, der muss den Wind gehört haben. Es war nass, die Wellen spritzten ins Boot. Gut, Jesus lag hinten im Heck, das war ein bisschen erhöht, so ein Rudereck war da und da war ein bisschen Spitzwasser geschützt. Dort lag er auf dem Kissen. Aber eigentlich kann man doch in so einer Situation nicht schlafen. Wenn so ein heftiger Sturm wird, wie heute auch, das ist ja noch harmlos, was wir hier so erleben. Wenn das Boot auf den Wellen auf und ab geht, wenn die Wellen ins Boot klatschen, wenn es unten langsam nass wird, Aber beim längeren Nachdenken bin ich zur Erkenntnis gekommen, doch, der hat wirklich tief und fest geschlafen. Vielleicht hat er im Unterbewussten ein bisschen was mitbekommen. Und ich sehe dafür zwei Gründe, weshalb Jesus wirklich tatsächlich tief und fest geschlafen hat und vermutlich gar nichts mitbekommen hat von diesem Sturm. Der erste Grund, es war ein langer, anstrengender Tag und Jesus war wirklich total erschöpft. Es heißt in Markus 4, Jesus lehrte am See. Das können wir uns vorstellen, dass er wirklich von morgens bis abends am See gelehrt hat. Es kam eine riesen Menschenmenge zu Jesus. So viele, dass Jesus ins Boot stieg, hat er öfter gemacht, und vom Boot aus dann gelehrt hat. Stundenlang. Ich predige in der Regel zweimal sonntags. Und ich muss sagen, das reicht mir. Nach der ersten Predigt und den Gesprächen, es sind ja auch die Menschen, die einem auch Kraft kosten. Ja, aber die Kontakte, klar, das strömt alles auf einen ein. Da brauche ich erstmal Ruhe, um für die zweite Runde abends dann im Biebertal wieder genug Kraft zu haben. Und danach bin ich wirklich platt. Zwei Predigten, reicht mir. Gut, Jesus war 20 Jahre jünger als ich. Aber der hat den ganzen Tag gelehrt und das kostet Kraft. Und die Menschen, das kostet einfach Kraft. Und Jesus war total Mensch. Das heißt, der war an diesem Abend einfach platt. Der war am Ende, der war mit den Kräften fertig. Und von daher kann ich verstehen, wenn er gesagt hat, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Er brauchte jetzt einfach seine Ruhe. Und er war so müde, dass er gar nicht mehr aus dem Boot stieg. Er war ja schon im Boot, dass er zu den Jüngern gesagt hat, schickt sie mal weg. Er kam nicht mehr, hatte gar nicht mehr die Kraft, jetzt nochmal auszusteigen, sondern so wie er war, gesagt, komm, weg jetzt. Kennt ihr das, wo ihr denkt, jetzt muss ich einfach raus, jetzt muss ich einfach mal weg. Ich bin am Ende. Ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Die Jünger verabschieden die Leute. Jesus war schon im Boot und dann fuhren sie los. Und wie sie dann so rausrudern in den See, schläft Jesus ein. Aus Erschöpfung ist Jesus so tief eingeschlafen, dass er, das behaupte ich jetzt, diesen Sturm überhaupt nicht bemerkt hat. Das ist der erste Grund, weshalb er wirklich geschlafen hat, weil er einfach total erschöpft war. Zum zweiten Grund komme ich gleich. Da erhob sich ein heftiger Sturm, heißt es. Wörtlich heißt es ein Wirbelsturm. Und das ist ja das Tückische am See Genezareth. Blitzschnell verändert sich das Gesicht des Sees. Fallwinde, das sind ja so Berge außenrum, und Fallwinde, die da reinkommen, ergeben solche Wirbelwinde, die das Wasser dann so richtig aufwühlen, aufwirbeln. Ein starker Wirbelsturm steht da im Griechischen. Und ich dachte, diese Formulierung, die hat was. Wirbelsturm. Denn das beschreibt das, was wir auch immer wieder mal erleben. Diese Geschichte von Jesus im Sturm ist ja auch eine Geschichte über das Leben und für das Leben. Es ist nicht nur einfach eine Abenteuergeschichte, die wir lesen wie Karl May, sondern diese Geschichte will ja auch etwas über das Leben aussagen. Sie beschreibt, wie das Leben ist. Und diese Geschichte zeigt, es wird auch einmal alles durcheinander gewirbelt. Die Jünger haben sich was vorgenommen. Wir fahren ans andere Ufer, weil es Jesus gesagt hat. Sie haben geplant, ans andere Ufer zu fahren und dort dann zu übernachten. Das ist der Plan. Und jetzt wird dieser Plan mit einmal völlig durcheinander gewirbelt. Auf einmal ist überhaupt nicht mehr klar, ob sie an das andere Ufer ankommen werden oder ob sie überhaupt noch irgendwo ankommen werden. Steht alles plötzlich zur Disposition. Kennt ihr das? Du machst dir einen Plan. Und auf einmal wird dieser gesamte Plan durcheinander gewirbelt. Du planst vielleicht deinen Tag. Du planst, was du alles erledigen möchtest und musst, wen du treffen willst, wen du treffen wirst, wie du deinen Feierabend verbringen wirst. Und dann kommt etwas dazwischen. Das kann eine ganz kleine Kleinigkeit sein oder auch was Großes. Und das wirbelt deine ganze Planung durcheinander. Oder du planst deinen Urlaub und plötzlich kommt alles ganz anders. Das kennen wir alle. Du planst deine berufliche Laufbahn. Du hast vielleicht einen sehr guten Businessplan entwickelt und alles gut durchdacht. Und dann wirbelt ein Ereignis deine ganzen Pläne durcheinander. Du weißt nicht mehr, ob du überhaupt noch ankommst. Auf einmal bist du mitten im Sturm und weißt nicht, ob du jemals noch Land siehst. Ich war diese Woche mit dieser Geschichte im AWO-Pflegeheim in Rottheim zum Gottesdienst. Da habe ich auch über diese Geschichte gepredigt. Und ich dachte so, die Leute, die da so vor mir saßen, die waren alle nicht freiwillig in diesem Pflegeheim. Gehe ich mal davon aus, dass niemand freiwillig gesagt hat, ich freue mich schon aufs Pflegeheim. Sie haben alle ihren Ruhestand geplant mit ganz konkreten Vorstellungen, wie das mal werden wird im Alter, wo sie ihren Ruhestand verbringen werden. Und sicher nicht in einem Pflegeheim. Und dann passiert's eben. Und ich kenne einige Geschichten. Das sind auch etliche jüngere Leute auch dort, die keine Angehörigen mehr haben. Da stirbt ein Angehöriger weg oder du wirst pflegebedürftig. Deine Kinder können dich nicht versorgen, weil sie berufsbedingt woanders leben. Du kommst alleine nicht mehr zurecht. Und mit einmal ist dein schöner Plan vom Alter, vom Leben im Alter völlig durcheinander gewirbelt und du musst irgendwie damit jetzt klarkommen. Kennen wir alle. Unsere Lebensplanung völlig durcheinander gewirbelt. Und Jesus? Jesus schläft. Kennst du das? Dein Leben gerät von einem Moment auf den anderen völlig außer Kontrolle und du hast den Eindruck, Jesus schläft. Ich war in meinem früheren Leben CVM-Sekretär und ich war viel mit Kanus unterwegs. Auch mit größeren Booten hatten wir Touren gemacht, so in etwa wie Jesus, so mit 12 Leuten da drin. Und ich habe gesehen, wie so ein großes Boot, ähnlich wie in dieser Geschichte, von jetzt auf gleich gekentert ist. Da war eine Gruppe von Erwachsenen und Kindern in diesem Boot und die waren vermutlich sehr unerfahren. Jetzt trieben die, das war auf der Weser, trieben die so auf eine hohe Kaimauer zu, wo normal die großen Boote anlegen. Und sie wollten sich dann wegdrücken. Und was passiert, wenn sich in einem solchen Boot alle gleichzeitig auf eine Seite legen? Dieses große Boot ist in einem Schlag umgekippt, Ende. Das geht so schnell, selbst mit so einem großen Boot. Und so ein Boot ist richtig instabil. Vor allem, wenn Wasser im Boot ist. Man muss sich das mal vorstellen. Da kommt also langsam Wasser ins Boot und das Wasser im Boot schaukelt sich dann mit der Zeit auf. Das heißt, das Boot wird ja von außen von den Wellen bewegt, schaukelt sich innen, schaukelt das Wasser mit und irgendwann schaukelt das Wasser dagegen. Und das ist ein ekliges Gefühl, kann ich euch sagen. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr mal auf der Lahn Kanu fahrt. Du hast null Kontrolle mehr und du weißt, jeden Moment kippt's um. Das ist sowas von instabil. Du weißt, wie lange halte ich es noch aus? Irgendwann fallen wir garantiert rein. Du kannst nicht mehr steuern, das Boot reagiert nicht mehr. Es hat eine gefährliche Eigendynamik bekommen und du merkst, in dem Fall war es lebensbedrohlich. Das war wirklich lebensbedrohlich. Das war kein Spaß mehr. Die wussten, jeden Moment kennt er das Ding und dann ist Ende. Und auf so einem großen See, da kann man nicht mal schnell ans Ufer schwimmen. Dann ist es wirklich aus. Von daher war es nicht übertrieben, als sie gesagt haben, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Die gingen wirklich davon aus, dass sie jeden Moment umkommen, das Ende ist. Sie waren den Wellen, diesen Sturm, hoffnungslos ausgeliefert. Und das Gefühl, denke ich, das kennen viele auch. Wenn man einer Situation ausgeliefert ist und du hast plötzlich nichts mehr in der Kontrolle. Du spürst, es schwankt nur noch völlig und ich habe überhaupt nichts mehr im Griff und ich werde gleich mit diesem ganzen Ding umkippen. Wenn du nichts mehr in der Kontrolle hast, wie ich beim Zahnarzt oder Krankheit, wenn du merkst, ich habe hier nichts mehr in der Kontrolle und die Ärzte auch nicht. Menschen, ich habe nichts mehr, ich bin Menschen ausgeliefert oder Chefs oder ich bin dem Arbeitsmarkt ausgeliefert und die finden nichts für mich oder ich bin dem Wohnungsmarkt ausgeliefert und ich bekomme nichts oder den Anforderungen in der Schule, im Studium oder im Beruf ausgeliefert, ich schaff's nicht. Und Jesus? Jesus schläft. Und das Gefühl kenne ich auch. Ich bin einem Problem hilflos ausgeliefert, das ist schon schlimm genug. Und dann dieser Eindruck, ich bete und Jesus scheint das überhaupt nicht zu kümmern. Den kümmert das gar nicht, wie ich hier so hilflos in meinem schwankenden Boot mit den Wellen kümmere. Und das ist schon ein heftiger Vorwurf, den die Jünger da machen. Macht es dir denn überhaupt nichts aus, dass wir hier umkommen? Das ist ein heftiger Vorwurf von Jesus. Da klingt die pure Verzweiflung durch. Und in solchen Situationen klagt man durchaus mal an. Und ich denke, das kennen wir auch. Ich kenne das auch, dass ich Jesus anklage und sage, Jesus, scheint es dich nicht zu kümmern, wie es mir hier geht, wie ich hier kämpfe? Ich finde es schön, dass Jesus seine Jünger dafür nicht kritisiert hat. Was habt ihr da vorhin gesagt? Sondern er fragt nur später, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und dann wachte Jesus auf. Und er wachte also dann wirklich auf, bedrohte den Wind, schweig, sei still. Und sogleich legte sich der Wind und das Meer in das Wasser. Und es herrschte eine tiefe Stille. Und jetzt kam von Jesus eine vorwurfsvolle Frage. Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Das ist eine interessante Formulierung. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Die Jünger hatten schon einiges mit Jesus erlebt. Sie hatten viele Wunder erlebt. Menschen wurden geheilt, Dämonen wurden ausgetrieben. Sie hatten die Macht von Jesus erlebt. Aber anscheinend hatten sie immer noch keinen Glauben. Und das hing damit zusammen, weil sie nicht wussten, wer Jesus wirklich war. Denn als es dann plötzlich still war, hatten sie plötzlich noch viel mehr Angst. Sie hatten vorher Angst im Wasser, im Sturm, aber dann haben sie noch viel, viel mehr Angst, weil sie sagen, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar Wind und Meer gehorchen? Wenn die gewusst hätten, wer da mit ihnen im Boot saß, nämlich der Schöpfer, da saß ja der Schöpfer von Himmel und Erde im Boot. Wenn sie das gewusst hätten, dann hätten die ja keine Angst gehabt. Also, wenn ich wüsste, hier sitzt der Schöpfer, der hat alles im Griff, dann brauche ich ja keine Angst zu haben. Aber das wussten sie halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und deshalb hatten sie Angst und deshalb hatten sie keinen Glauben, weil sie das nicht gewusst haben, wer da mit ihnen im Boot saß. Mir kam die Frage, warum eigentlich hat Jesus diesen Sturm gestillt? Um sie zu retten? Glaube ich nicht. War nicht nötig. Weil Jesus wusste, dass sie ans andere Ufer kommen würden. Jesus hat gesagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und wenn Jesus was sagt, dann wird das auch so. Das heißt, Jesus wusste, wir kommen ans andere Ufer. Denn alles, was Jesus gesagt hat, ist so geschehen. Und wenn Jesus sagt, wir fahren ans andere Ufer, dann kommen die an. Wenn ich sage, wir fahren nach Frankfurt, dann weiß ich nicht, ob wir in Frankfurt ankommen. Das ist der Unterschied. Aber wenn Jesus das sagt, dann wird das so. Jesus war sich also hundertprozentig sicher, dass sie ans andere Ufer ankommen werden. Auch wenn es stürmt und wenn das Wasser im Boot bis zur Oberkante voll ist. Er wusste, wir kommen an und ich bräuchte eigentlich diesen Sturm jetzt nicht stillen. Hat er eigentlich nur wegen den Jüngern gemacht, damit die endlich mal zur Ruhe kommen? Er hätte da seelenruhig weitergeschlafen, gehe ich von davon aus. Und hätten sie den Glauben gehabt, dann wären sie durch den Sturm ans andere Ufer gefahren. Denn sie hätten ja gewusst, Sturm, Wasser voll, Jesus da, alles okay. Das wird. Also Jesus hat aus Mitleid, so mein Gedanke dazu, aus Mitleid den Sturm gestillt, weil sie halt noch keinen Glauben hatten. Und das zeigt, was Glaube eigentlich bedeutet in dieser Geschichte. Das heißt, ein starker Glaube bedeutet nicht Sturm wegbeten, sondern Sturm aushalten. Jesus hat den Sturm ausgehalten. Ich glaube, wir setzen uns manchmal selbst unter Druck, auch bei solchen Geschichten, dass wir meinen, starker Glaube heißt, ich muss jetzt wie Jesus diesem Sturm gebieten, damit er aufhört, so wie Jesus. Und die Geschichte zeigt aber, mit Jesus komme ich durch die Stürme durch. Stürme gehören zum Leben dazu, so wie zum See Genezareth. Und Jesus hat ja nicht dafür gesorgt, dass nie und nimmer mehr ein Sturm auf dem See Genezareth passiert. Am nächsten Tag gab es wieder Sturm und die waren wieder mit Stürmen unterwegs. Also es geht nicht darum, die Stürme des Lebens wegzubeten oder wegzugebieten. Es ist normal, dass es stürmt. Es ist normal, dass unser Leben hin und wieder mal mehr oder weniger durchgewirbelt wird, dass uns der Wind ins Gesicht bläst. Das gehört zum Leben dazu. Wir sind immer mit Problemen konfrontiert. Und wir können nicht alle Probleme wegbeten oder weggebieten, sodass wir quasi wie so im Bild auf einem glatten See durchs Leben hinweg gleiten und alles ist gut, immer Sonnenuntergang und schöne Sonne und so und glatt. Das ist nicht die Realität. Das war es damals auch nicht. Diese Geschichte macht mir deutlich, wir müssen diesen Sturm nicht wegbeten. Ein starker Glaube zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er Stürmen des Lebens gebieten kann. Zu einem starken Glauben gehört nicht, dass man jetzt betet und es wird alles still. Das kann es auch geben. Hatte ich kürzlich erlebt. Sehr chaotische Situation. Es musste ein Notarzt gerufen werden in einer Situation. Und es war nur Chaos. Und ich habe dann nur noch laut gebetet, Jesus, greif hier in deiner Macht ein. Das gibt's auch. Dass wir in solchen Situationen sind, wo wir sagen, jetzt schlägt wirklich alles über den Kopf zusammen. Jesus, in deiner Macht, greif hier ein, zeige dich und mach hier Ruhe. Aber ich glaube nicht, dass wir Stürme wegbeten müssen. Der Glaube hier sieht anders aus. Jesus hat uns in dieser Geschichte gezeigt, was Glaube heißt, wie ein Glaube ausschaut. Nämlich Ruhen im Sturm. Das ist Glaube. Das hat Jesus gezeigt. Und dieses Bild, das prägt sich mir so ein, der Jesus liegt da seelenruhig und schläft, weil er Glauben hat, weil er weiß, ich komme an. Mein Vater im Himmel passt auf, hat alles im Griff. Das ist Glaube. Und Jesus hätte die Stillung nicht gebraucht. Jesus hat geglaubt, dass er trotz dieses heftigen Sturmes das Ufer erreichen wird. Deshalb konnte er im Sturm schlafen. Und diesen Glauben meint Jesus, als er fragte, habt ihr immer noch keinen Glauben? Muss ich jetzt den Sturm wegbeten? Und Jesus zeigt uns, was hier Glaube bedeutet. Glauben heißt im Sturm ruhig schlafen. Glauben heißt im Sturm ruhig schlafen. Es stürmt und du schläfst und du bist ruhig, schlaf nicht unbedingt, aber ruhig, weil du weißt, der Vater im Himmel hat die Kontrolle, hat alles in der Kontrolle. Wie kommt man zu so einem Glauben? Jesus fragte, habt ihr noch keinen Glauben? Das heißt, sie waren noch nicht so weit in diesem Glauben. Wie bekommen wir also so einen Glauben? Was wäre gewesen, habe ich überlegt, wenn das Boot tatsächlich gekentert wäre? Und stellt euch mal vor, Jesus wäre ertrunken. Einfach mal so theoretisch gedacht. Stellt euch vor, das wäre tatsächlich gekentert und Jesus wäre im See Genezareth samt seinen Jüngern ertrunken. Was wäre dann gewesen? Es hätte nochmal Weihnachten werden müssen. Ne? Hätte er nochmal auf die Welt kommen müssen. Oder Gott ist ja souverän, hätte ihn aus dem Meeres, aus dem Seegrund geholt und hätte ihn wieder auferweckt. Wäre auch möglich gewesen. Aber warum soll Gott sowas machen? Jesus konnte nicht im See ertrinken, weil Gott einen Plan mit ihm hatte. Das wusste Jesus. Er sagt, ich werde hier nicht ertrinken, weil der Vater hat mit mir noch was vor. Das hat er ganz genau gewusst. Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, dieser Gedanke, was wäre, wenn Jesus ertrunken wäre? Aber das zeigt uns, worum es geht. Jesus war sich in dieser Situation hundertprozentig sicher, ich werde nicht umkommen. Ich werde hier nicht umkommen. Ich gehe hier lebend raus. Und deshalb konnte er seelenruhig schlafen. Das war der Glaube von Jesus. Jesus zeigt uns hier, was Glaube bedeutet. Er war sich absolut sicher, der Vater im Himmel hat alles unter Kontrolle. Ich werde nicht umkommen. Und wer das weiß, der kann im Sturm ruhig schlafen. Wie kommen wir zu so einem Glauben? Die Frage der Jünger gibt uns eine Antwort, nämlich, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und das ist dann die Frage, die sich mir auch gestellt hat, wer ist Jesus für mich? Oder wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Jesus ist der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder so wie es im Psalm ausgedrückt wird, 121, ich sehe auf zu den Bergen, vielleicht die Berge der Probleme. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein starkes Wort. Das kann man sich dann immer wieder mal vorsagen. Ich sehe die Berge meines Lebens, die Problemberge, aber meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder Jesus hat gesagt, Neues Testament, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das waren seine letzten Worte an seine Jünger. Und dann hat er noch gesagt, und ich bin bei euch alle Tage. Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, er hat auch deine und meine Lebenssituation völlig unter Kontrolle. Und er wird nicht zulassen, dass du umkommst. Die Jünger riefen nicht, wir werden sterben, sondern wir werden umkommen. Und umkommen bedeutet ein bisschen mehr als sterben. Es meint verderben, zerstört werden. Jesus wird nicht zulassen, dass du zerstört wirst, dass du Schaden nimmst an deiner Seele oder dass du ins Verderben stürzt, dass du ins bodenlose Verderben stürzt. Das schließt nicht aus, dass wir sterben. Wir werden alle mal sterben, weil Jesus kommt vorher. Es kann sein, dass wir eine Situation nicht überleben werden, aber wir werden deswegen nicht umkommen. Das ist nochmal ein Unterschied. Wir werden deswegen nicht verderben. Dafür sorgt Jesus, dafür garantiert er. Deine Seele wird bewahrt werden, weil du zu mir gehörst und du wirst bei mir bleiben. Und wir werden im Bild am anderen Ufer ankommen. Das konnte ich da im Altenheim den Leuten auch zusprechen. Wenn Jesus in eurem Lebensboot sitzt und die schwierigste Reise besteht ja noch davor, der Tod. Wenn Jesus in eurem Lebensboot sitzt, werdet ihr garantiert ankommen drüben. Auch wenn es durchgewirbelt wird. Und das ist nochmal eine ganz andere Liga, wenn es dann wirklich ans Sterben geht. Wenn wirklich der letzte große Sturm kommt, ihr dürft sicher sein, wenn Jesus in eurem Lebensboot sitzt, ihr werdet drüben ankommen, hundertprozentig, wenn Jesus im Boot ist. Und wir werden auch durch die Krisen des Lebens hindurchkommen, wenn Jesus im Boot ist. Wir werden nicht daran umkommen oder zerbrechen. Wie bekommen wir diesen Glauben in diesen ganz konkreten Situationen? Indem wir auf Zusagen achten. Also das erste war, indem wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, mit dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Mit dem haben wir es zu tun. Und das zweite ist, indem wir auf seine Zusagen achten. Jesus hatte die Zusage vom Vater oder den Auftrag, vielleicht noch mehr, er muss am Kreuz sterben, wird am dritten Tag auferstehen. Das wusste er. Und wegen dieser Zusage wusste er, ich werde nicht vorher sterben. Es gab auch Mordpläne gegen Jesus. Jesus wusste genau, die werden mich nicht umbringen. Ich werde ans Kreuz gehen, so ist es geplant. Und ich werde auch nicht im See umkommen. Also mit dieser Zusage im Rücken konnte Jesus gelassen schlafen. Welche Zusagen haben wir? Es gibt viele Zusagen in der Bibel, die wir vom Vater im Himmel bekommen haben. Wir haben viele Zusagen für die Stürme unseres Lebens, für die dunklen Täler. Und ich nehme mal nur eine raus, Psalm 23, weil man die sich so schön einprägen kann. Und es ist gut, sich die wirklich Wort für Wort, Satz für Satz einzuprägen und mitzunehmen, gerade auch in solchen schwierigen Sturmsituationen, dass wir uns dann diese Aussagen immer wieder zusprechen können. So ist dieser Psalm 23 gedacht. Prägt ihn euch ein und wiederholt diese Aussagen immer wieder im Sturm. Und das mache ich jetzt zum Schluss. Ich lese ganz langsam diesen Psalm 23 und hört darin die Zusagen Gottes an euch in euren Lebenssturmsituationen. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg, um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst vor mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Amen.